Herbst ist da und mit ihm der kalte, schneidende Wind einer guten Noir-Geschichte irgendwo in einer großen, anonymen Stadt.
Und damit herzlich willkommen bei den letzten Detektiven, eurem Podcast zur 1980er, das letzte Mal 1980er, Sci-Fi-Noir-Krimi-Hörspiel-Serie, der letzte Detektiv. Moment, nicht ganz das letzte Mal, aber wir nähern uns den 90ern mit großen Schritten.
Großen Schritten. Thorsten, haben wir Hausmitteilungen zu machen?
Diesmal eigentlich nur das Übliche. Wir sind weiter für euch da, aber dann und wann wird es schwierig für uns mit den Terminen. Und auch was die Technik angeht, müssen wir uns bald softwaremäßig etwas umstellen. Aber wir haben nach dieser noch zwei Folgen für die aktuelle Staffel im Programm vorgemerkt und schließen dann, wie gesagt, die 1980er Jahre im Cosaversum ab.
Heute jedoch nehmen wir uns erstmal die 14. Folge vor und die heißt Supernova. Und am 2. Februar 1980 wurde sie ausgestrahlt.
89, oh,
wow. Easy. Ich ziehe gleich meine Breakdance-Hosen an. Ja. Also, 2. Februar 1989, noch hat Michael Knight die Mauer nicht weggesungen. Die Folge hat eine Lauflänge von sportlichen 51 Minuten. Regisseur auch diesmal der Routinier Alexander Malachowski. Thorsten, könntest du uns bitte mit einer Kurzfassung des Inhalts kurz abholen?
Malachowski, guter Mann, aber gerne doch. Babylon, Vereinigte Staaten von Europa. 12. September 2011. Dieses Datum wird Jonas sich merken. Schließlich kriegt er ja nicht jeden Tag einen Brief von einer Leiche. Der Absender ist Sergeant Ramon Lobo vom 9. Guerillakommando, von der berühmten Einheit, die auf Feuerland vernichtet wurde, damals im Zweiten Antarktischen Krieg, von Robokillern. Es gab nur zwei Überlebende, Jonas und Lobo. Nach dem Krieg ging Lobo zur Europäischen Raumfahrtbehörde EURAP und wurde Astronaut. Und vor zwei Wochen ist er beim Start der Raumfähre Supernova, der titulären Raumfähre, gestorben. Jonas hat das mit eigenen Augen auf dem Holoschirm gesehen und jetzt soll sich Jonas auf Besuch vorbereiten. Auf Besuch von Lobo? Computer Sam ist davon nicht begeistert. Aber dieser überkandidelte Rechner ist ja stets etwas eigenwillig.
Perfekt. Dann starten wir einfach von vorne. Vorhang auf für Szene 1. Und die führt uns direkt zu einer häuslichen Pflicht, wie wir sie nicht nur in der Zukunft oder in der Vergangenheit, sondern auch im Präsens gut kennen. Wir schlurfen irgendwann einmal zu unserem eigenen Postkasten und holen die Post raus. Und das machen auch Jonas und Sam. Und sie schauen die Post durch. Sie bekommen aufregende Post. 2D, 3D, Holo. Das ist ein bisschen modern und futuristisch. Aber, wie gerade eben Thorsten noch angesprochen hat, da ist auch ein rätselhafter Brief von Lobo dabei. Sergeant. Sergeant Lobo.
Sergeant Lobo, nicht Sascha Lobo. Muss man auseinanderhalten.
Genau.
Ja, dieser rätselhafte Brief, Jonas will ihn gleich eigentlich in den Papierkorb hauen. Und da ereifert sich dann Sammy, denn man ist ja schließlich im 21. Jahrhundert und der Mensch des 21. Jahrhunderts schmeißt doch nicht einfach irgendwelche Briefe in den Papierkorb. Dafür gibt es hochelektronische Schredder. Also für den Schredder reicht die Vorstellungskraft der 1980er wohl noch aus, aber für ganz nicht papierne Kommunikation anscheinend nicht. Hm. Oder habe ich das falsch verstanden?
Ja, es ist so ein, weiß ich auch nicht, so ein seltsamer Mischmasch, aber vielleicht ist es schon die Voraussicht, dass man heute auch immer sagt, das Printprodukt ist das Luxusprodukt, das eigentliche. Mm. Und wer da noch einen Printbrief PB bekommt, der hat es ganz gut erwischt als Kunde. Dem, aber obwohl die Credit Score oder die Kreditwürdigkeit des letzten Detektivs, er spricht ja eigentlich nicht dafür.
Ja, eigentlich kriegt er ein paar Sachen aufs Holo und dann war es das. Ich habe mich allerdings gefragt, weil es kommt ja später, Spoiler Alert, zu einer leicht spionageartigen, man könnte sagen, verschwörungsnarrativistischen Entwicklung in dieser Folge. Und ob da vielleicht nicht jemand schon so ein bisschen Spion spielt? Wir schreiben einen papierenden Brief, den kann man nämlich nicht zurückverfolgen. Vielleicht ist es das.
Ach so. Ja, maybe. Und eine Frage an unsere ZuhörerInnen und ZuseherInnen. Bitte gehen Sie mit uns auf Spion-Innen-Erkenntnistour. Seien Sie Hermeneutiker in, erschließen Sie sich aus den Quellen einen Sinn. Werden Sie zum Altphilologen oder auch zu einem Neophilologen mit uns. Bis zum nächsten Mal. Das war's. Tschö mit Ö. Okay.
Genau. Was wir sagen wir jetzt noch einmal Heterotopie und dann sind wir durch.
Ja. Und immer wenn jemand sagen möchte, was eigentlich die Voraussetzung dafür, sagen wir auch nicht mehr voraussetzen, sondern was ist das Dispositiv? Sagen Sie es doch. Naja, also ich kann zumindest sagen, was das Dispositiv war für die Namensgebung von Sergeant Ramon, Sergeant Lamont, der auch Lobo genannt wird. Und Lobo heißt ja Wolf, wie wir alle wissen, auf einer mysteriösen Fremdsprache namens Spanisch. Und Jonas, der damals erkannt hat, dass der schon zu dem Zeitpunkt genau weiß, dass ein gewisser Lobo Feuerland Angriff, dass er dem entkam, einfach indem er sich versteckt hat, wie ein echter unsoldatischer Soldat, eigentlich ein Feigling.
Das wird ja später nochmal aufgegriffen, ne?
Genau. Darum ist er eigentlich der ist gar kein Wolf, sondern er ist nämlich ein Murmeltier, so sagt es Jonas. Also für ihn hat der Lobo mit einem Wolf überhaupt nichts zu tun. Aber vielleicht ist das Murmeltier einfach jemand, der besser überlebt als der Wolf. Schließlich steht der, weiß nicht, wie die Abschussstatistik aussieht hier in Babylon und der Waldumgebung, aber wahrscheinlich für beide gleich schlecht.
Naja, das Murmeltier an sich kommt ja immer wieder. Also das grüßt ja täglich.
Ja, stimmt, ja gut, dann ist klar. Entschuldigung. Wir hätten das Ding nennen sollen, die Folge. Oh. Täglich grüßt das Murmeltier. Aber ja, vielleicht hat das sogar, man weiß es nicht, ob das im Kopf schon war. Thorsten, diese ganze Chose mit der Raumfähre, die explodiert. Offensichtlich Challenger 86, Drama.
Offensichtlich.
Was kann man dazu sagen?
Naja, man kann dazu sagen, die Challenger-Raumfähre ist ja 1986 vor laufenden Kameras und vor bestürzten Augen der Welt explodiert. Dann gab es eine große, auch sehr bekannte Untersuchung. Es gibt da auch eine Dokumentation dazu, die lief, glaube ich, und läuft noch auf Netflix. Also da kann man sich schlau machen. Es gibt aber auch schon sehr viel Material inzwischen zum Challenger. Unglück, es ging um ein paar Gummiringe, die, ja, man muss sagen, einfach zu kalt geworden sind im floridianischen Winter und dann spröde wurden, dann trat Treibstoff aus und dann ging die Fähre in die Luft, zusammen mit allen ihren Astronauten und Astronautinnen. Und natürlich ganz bestürzend, eine Lehrerin, die in einer langen Aktion ausgewählt wurde, um den Schulkindern in der USA ein bisschen den Weltraum und die Physik nahezubringen. Und die starb dann auch. Also das ist natürlich, also für, ich würde mal sagen, so für unsere Generation noch so ein ziemlich großer, ja, Touchstone, könnte man sagen. Und das hat, ich weiß noch, dass ich als Kind, nicht das Challenger-Desaster gesehen habe, aber als die dann Jahre später die nächste Raumfähre wieder in den Weltraum geschickt haben, da saß ich dann vor dem Fernseher und habe mitgefiebert. Und ich habe auch Bekannte beziehungsweise Kindheitsfreunde, deren Familie zu diesem Zeitpunkt in Florida waren, die haben das live miterlebt und ich glaube, die sind davon immer noch gezeichnet. Also diese Fähre, die explodiert, das hat der ganzen Raumfahrt in den 80er Jahren, glaube ich, einen ganz schönen Dämpfer, einen Dämpfer.
Halb Stoß, halb Dämpfer.
kein Stampfer, einen Dämpfer versetzt. Das ist jetzt das mal so zu Challenger an sich. Du wolltest aber auf was anderes raus, glaube ich.
Naja, nee, im Grunde ist es das ja. Also das Vorbild für diese Chose hier ist offensichtlich das Challenger-Desaster. Dass die Raumfähre vor laufender Kamera eben explodiert. Na gut, aber Überraschung, Überraschung. Wie im Brief angekündigt, taucht Lobo jetzt eben in Jonas' Büro auf. Jonas ist davon nicht sonderlich angetan. Gerade noch so, dass er ihn im Büro irgendwie so halb duldet. Aber das sitzt tief. Dieser Feuerland, ja eigentlich Feuerlandverrat müsste man es schon nennen. Ja,
finde ich
Jonas
auch
weiß genau, der war zur Zeige, der hat sich versteckt, der Rest der Einheit ist draufgegangen. Und was jetzt im Lauf, dieser Lobo hat sich ja charakterlich auch nicht sonderlich verändert, wie wir noch rausfinden werden. Wie dem auch sei, er taucht im Büro auf und erzählt Jonas eine fantastisch anmutende Geschichte, warum er noch lebt und was es dann mit dieser Explosion wirklich auf sich hat. Und zwar gehe es um einen Versicherungsbetrug eigentlich. Und Lobo sagt zu Jonas, hör mal, du bist Detektiv. Ich kann unmöglich zur Polizei gehen. Ja. Die würden mich kalt machen. Ich bin ja praktisch ein Kronzeuge.
Da ist er auch nicht so ganz, wie gesagt, nicht ganz falsch damit in Babylon, ne?
Ja. Er nennt Jonas immer alter Knabe, was Jonas total verrückt macht. Auf jeden Fall, Jonas soll den Beweis für die Inszenierung dieses Versicherungsbetrugs freischaufeln. Und die Dokumente ist ja alles auch hinterlegt, was einen ja erstmal auch wundern würde. Aber okay, wir wissen ja, Jonas ist in manchen Dingen irgendwie naiver als in anderen. Also angeblich sind alle Beweise fertig abgeheftet im Leitsordner und liegen bereit. Man muss nur bei EURAP, bei der Raumfahrtbehörde im Keller, sie freigraben. Und das als ersten Schritt. Und zeitgleich muss er Lobo verstecken. Um ein Safe House sozusagen, muss das Büro Jonas dienen. Und Jonas lässt sich darauf ein, weil er dann irgendwie doch so alte, weiß ich nicht, war dann doch eine Einheit, Soldaten, Ehre.
Ja, und es interessiert ihn halt einfach, ne? Also er ist Detektiv vor allem und hauptsächlich ist das eine ziemlich strange Geschichte. Und jemand, der von den Toten wieder aufersteht, da ist er natürlich voll dabei.
Ja.
Ja, also Versicherungsbetrug is the name of the game, beziehungsweise die Sprengung einer Rakete, damit es dann mehr Geld gibt vom europäischen Staat, das, wie Lobo sagt, 86 war doch das Challenger-Desaster, da hat das ja für die Amerikaner auch schon mal funktioniert. Finde ich auch sehr süß, wie da im Jahr 2011 eigentlich das Challenger-Desaster viel weniger präsent ist, als es wirklich war. Also, weil jede Person, die sich irgendwie mit Raumfahrt, glaube ich, auskennt, die auch nur irgendein kleines Interesse an Raumfahrt hat, auch heute kann, glaube ich, aus der Pistole geschossen sagen, 1986 war das Challenger-Desaster. Und der Astronaut weiß es nicht mehr so ganz genau. Fand ich ein bisschen strange. Gut, also die Idee, dass die Raumfahrtbehörde plötzlich ein höheres Budget kriegen würde, wenn ihnen die Raumfähre durchgeht, weil sie dann sagen können, na gut, der Grund, warum das schiefgelaufen ist, ist nur, weil er uns nicht genug Geld gegeben hat. Das fand ich eine spannende Sache. Und das stützt sich auch auf diverse Fakten aus der Presse und aus der amerikanischen Politik so direkt nach dem Challenger-Unglück. Mhm. Da ging nämlich wirklich das Budget hoch. Erstmal haben sie 2,8 Milliarden Dollar reingebuttert, um eine neue Raumfähre zu bauen. Muss man ja Ersatz dafür finden. Und dann haben sie das Budget der NASA im Jahr 1988 um ganze 76% angehoben. Soweit passt das also. Soweit ist das auch eine sinnvolle Geschichte, wenn man die so erzählen will, wie COSA. Allerdings im Jahre 2009, habe ich mal nachgeschaut, war das Budget der NASA auf 40% geschrumpft und nicht 40% von dem erhöhten Budget von 1988, sondern 40% von dem Budget von 1986. Also das hat auf die lange Sicht zumindest in der Realität nicht funktioniert. Und ja, ich habe wirklich Dokumente des US-Kongresses gewälzt, um Budgetberichte, also macht man ja eigentlich freiwillig nicht, um da der Sache auf den Grund zu gehen. Für euch Detektivfans ist uns kein Weg zu weit.
Stimmt. Aber wir kennen es ja von der Uni auch. Ist ja auch so, Thorsten. Du weißt ja, wenn es bei den Studierenden in der Klausur nicht so gut läuft, dann fordert man als Dozent mehr Geld von der Hochschulleitung und bekommt das.
Funktioniert jedes Mal. Deswegen sind wir auch eigentlich sehr reich.
Ja, ist richtig. Gut, also Heteropie.
Panoptikon.
Genau. Wir bleiben in Jonas Büro. Machen aber einen kleinen Zeitsprung. Was passiert ist, Lobo sagt, ey, chill deine Base, Detective, ich bleibe jetzt hier undercover und schick dich einkaufen und bring mir, was weiß ich, Hotdog-Brötchen und den Synth mit.
Genau. Nee, also aber geh nicht zum Rewe um die Ecke, sondern woanders hin, damit man nicht weiß, dass du was für mich einkaufst.
Lobo zischt ja erstmal den Büro-Whisky weg, bestimmt zur großen Freude von Jonas. Mhm. Auf jeden Fall, Jonas soll erstmal Powershoppen gehen, lässt Lobo also allein. Als er aber zurückkommt, ich glaube, Büro sieht sofort Einbruch, Wohnung auf und kein Lobo mehr da.
Ja, Tisch kaputt, Stuhl kaputt, Lobo kaputt.
Sieht aus wie eine Entführung. Hat sich Lobo mit den Falschen angelegt? Fragezeichen. Oder steckt da noch was ganz anderes dahinter? Wir werden es bald erfahren. Doch zuerst erfahren wir, oder wird eine neue Figur eingeführt, eine weitere Konstante in Babylon, nämlich Dr. H.C. Jetzt spricht man ja eigentlich Grenadin aus.
Ich glaube Grenadin, oder?
Adam Sohn.
Kosa hatte, glaube ich, beim Schreiben dieser Folge ein bisschen Cocktails im Kopf, weil er erzählt ja auch, wie man einen Cocktail macht.
Stimmt.
Sammy zählt das, glaube ich, auf, bevor Lobo auftaucht.
Ja. Ja, die, wer ist die Dame? Die Dame, ich habe recherchiert, Direktorin für Schadensabwicklung bei der Vereinigten Kosmos. Und da klingelt es natürlich, die ist Ansprechpartnerin für etwaige Schadensfälle, wenn es um Eurab-Geschichten geht und damit auch um die explodierte Raumfähre. Des Weiteren ist sie Vorstandsmitglied im Verband der Industriekapitäninnen, sehr schön, Vorsitzende der Tafelrunde der Edelfrauen Babylon e.V., Mitglied im Löwenenclub, Lions Club, gut bekannt mit Frau Direktor Waldorf, die wir ja schon kennen.
Mhm. Astoria Waldorf.
Genau. Und der einzige Makel, den sie natürlich hat, ist erstmal, ist sie in der Firma schwer zu erreichen. Klar, man telefoniert ja nicht jeden Tag mit den Vorständen der Welt. Sie hat einen Anruf beantwortet. Ich habe mir notiert, spricht wie ein Münchner Trambahnfahrer.
War vielleicht auch einer, BR 80er, warum nicht?
Und Jonas ist ganz sicher, dass sie gleich zurückrufen wird, dass das allerdings Sam bezweifelt und nicht durchschaut, hat mich etwas gewundert. Eigentlich ist ja er der Schnellere hier oben. Aber okay, ja. Die ruft natürlich sofort zurück und erteilt auch den Auftrag. Ja, also Jonas soll diese Beweise natürlich finden, weil dann müsste man ja nichts zahlen.
Beziehungsweise viel weniger zahlen.
Viel weniger zahlen. Und sie stellt Sie stellt, wie viel ist 10% oder wie viel stellt sie in Aussicht? Nein,
ein Promille der Versicherungssumme. Aber die Versicherungssumme ist so mega hoch, dass da noch 5 Millionen Euros für Jonas abspringen würden. Wow.
Ja.
Jetzt ich meine, so ein Spatial ist teuer, muss man schon sagen.
Können wir uns also selbst mit den schlechtesten Klausuren und der Forderung danach an die Uni-Leitung können wir uns das nicht leisten, ein eigenes Space Shuttle. Da müsst ihr auf
Patreon. Wir können uns noch nicht mal die 5 Millionen leisten.
Müsst ihr leider einzahlen. Und jetzt ist so, Jonas überlegt so, Achtung aufgemerkt, okay, mache ich, nehme ich an. Wie komme ich jetzt bei eurer rein?
Und natürlich kommt da zum Zuge die gute Jo.
Die gute Jo, a.k.a. Yolanda.
Yolanda Nix, die wir ja schon aus Inselklau kennen und aus einer kurzen Erwähnung in der letzten Folge.
Genau. Und Jonas, der Schmalspur Casanova und Big Time Macho, möchte aber aus Beschützgründen, patriarchalen Beschützergründen, möchte eigentlich nur die sozialen Kontakte Yolandas anzapfen, um da reinzukommen. Jo sagt aber, nein, es ist doch viel spannender, wenn Jo und Jo zusammen ermitteln. Die beiden Js also wieder im Einsatz.
Als unschlagbares Team oder als sehr schlagbares Team, je nachdem. Genau. Und sie kennt zufälligerweise, und da wird es dann schon wieder so ein bisschen kopfkratzig, ne? Zufälligerweise jemand, der einfach mal, hey, ich kann dir Zugangsscheiben zu Eurab verschaffen, wenn du mal Bock hast, da hinzukommen, entweder du oder mit deinen Buddies zusammen. Ist ein komischer Zufall, oder? Dass sie theoretisch diese Möglichkeit hat. Jonas nimmt diese Möglichkeit aber nicht an. Also Jo könnte über diesen Herrn, wie heißt er denn?
Kalaschnik.
Kalaschnik, genau. Ein halbes Maschinengewehr. Der diese Zugangsscheiben ihr verschaffen könnte, nimmt Jonas wegen seiner patriarchalischen Anwandlungen nicht an, was, das stellt sich dann später heraus, ein Vorteil ist. Ist das Patriarchat also hier gut?
Aber nur wenn, das ist nur gut, wenn es um Foulplay geht, offenbar.
Das ist alles sehr, sehr vertrackt. Gut.
Du musstest ja über eine andere Sache noch nachgrübeln.
Grübel. Also Jo Nix wird diesmal nicht von Ilona Grübel gesprochen, wie in Inselklau. Deswegen klingt die auch anders. Und ich muss sagen, sie ist jetzt nicht so wahnsinnig präsent in der Folge, aber sie kam mir, ich mochte die viel lieber als die Inselklau-Jo. Ja. Also die Inselklau-Jo, da hatten wir ja damals drüber geredet, die ist irgendwie so hip und irgendwie so kindlich und eigentlich irgendwie nervig, während die Jo aus Supernova ist eigentlich ganz patent und macht ihr eigenes Ding und lässt sich von Jonas nichts vorschreiben. Die, also mit der kann ich mich arrangieren. Gesprochen von Petra Uhlig. Da muss ich aber dann sagen, da ging meine detektivische Recherche nicht weiter, denn die stand nirgendwo drin, also in IMDb oder in den diversen Synchronkarteien, die man so finden kann, konnte ich da keine Petra Uhlig finden, außer eine Handballspielerin aus der DDR. Aber das scheint mir jetzt weit hergeholt. Vielleicht aber doch.
Das muss Bob Andrews richten.
Genau, der soll mal Recherchen betreiben.
Ja. Okay, Jonas bleibt hart, wischt also den Protest zur Seite und zieht allein los. Und wir bekommen einen, das finde ich persönlich auch immer großartig, wenn wir neue Schauplätze in Babylon präsentiert bekommen, weil dann verkomplettiert sich ein wenig das Stadtbild mehr. Ich bin ja auch derjenige, der gerne diese ominöse Stadtkarte von Rocky Beach gerne als Riesenposter gerne hätte an der Wand. Der 64 Kliniken, 30 Unis,
64 Kinos. Soll ich was zugeben? Ich habe als Teenager, als die Atlanten irgendwann mal ausgeteilt wurde. Also als man irgendwie so seinen eigenen Atlas irgendwie kaufen musste.
Ah, der.
Was hattet ihr das auch?
Also bei mir war das Dirke Weltatlas.
Der Dirke Weltatlas. Und den habe ich gerade so gekriegt, dass noch irgendwie so der Kalte Krieg in ihm stattfindet. Und ich habe ihn natürlich gleich aufgeschlagen, um rauszufinden, wo Rocky Beach denn ist, und war sehr enttäuscht, dass Rocky Beach da nicht vorzufinden war. Und dann habe ich aber trianguliert aus diesen Hörspielfolgen und habe dann mit Filzstift eingemalt, wo Rocky Beach ist, und habe dann den Atlas vor meinen Eltern versteckt, damit die nicht darauf kommen, dass ich da rumgemalt habe und vielleicht noch irgendwie hier diverse schulische Probleme deswegen kriege.
Das weiß ich gar nicht. Wann kamst du aufs Gymnasium?
Das muss gerade um den Dreh gewesen sein.
Ja, weil ich habe nämlich auch noch den gehabt, in dem gerade diese 5 Regierungsbezirke der DDR drin waren.
Es kann auch gut sein, dass die uns noch irgendwelche alten Atlanten vercheckt haben und ich mir keine Gedanken hätte machen müssen, dass ich hier irgendwie so den Atlas vermale. Das aber ist weniger relevant für unsere derzeitige Folge.
Okay. Ein Wort zur Europäischen Raumfahrtbehörde. Wir haben notiert, was die NASA für die USA ist, die EURAP für die VSE. Ja, schlag das mal nach, VSE, das erwarten wir jetzt von euch. Schon Grundwissens, fragen wir ab. Zentrale steht also in Babylon, haben wir schon gesagt, die Abschussrampen in Australien. Cape Crocodile, of course. Und die EURAP ist die Nachfolgeorganisation der ESA, der European Space Agency. Und ganz interessant, das EURAP-Gebäude laut Minister, jetzt wieder Babylon In-Game-Sprech, bei Einweihung als postmodern bezeichnet. Ein gemeinsames Thema der aktuellen Versuche, die Postmoderne zu definieren, zeichnet sich jedoch dadurch aus, dass Glaube, Vertrauen, Dialog, Leistung und Aufrichtigkeit dazu beitragen können, die postmoderne Ironie zu überwinden. Also mit anderen Worten, es ist nicht sicher, was die Postmoderne ist, ganz unironisch gesprochen.
Es scheint mir aber so, als wäre die postmoderne Ironie zumindest in der Gestalt dieses Gebäudes noch erhalten, weil es, Jonas sagt, es sieht aus irgendwie wie eine schief abgeschossene Rakete oder so. Also mehr postmodern als unironisch, glaube ich, das Ganze. Ich habe auch eine Frage gehabt an Menschen, die sich mit Raumfahrt auskennen, weil ich dachte, also Cape Crocodile finde ich jetzt Australien, ja, weit weg, so wie also ist irgendwie Florida-ish, ne, ist warm und ein Cape. Aber der ganze Punkt an Französisch-Guayana und an Cape Canaveral ist doch, dass die möglichst nah am Äquator sind, damit man einen Haufen Schwung noch mitnehmen kann aus der Erddrehung, damit man nicht so viel Treibstoff braucht, um so eine Rakete in die Umlaufbahn zu schicken. Australien liegt jetzt aber, wenn mein Dirke-Weltatlas von 1900 schlag mich tot nicht komplett falsch ist, nicht so wahnsinnig nah am Äquator. Haben die sich da was dabei gedacht? Fragezeichen.
Ja, stimmt. Was sind das vielleicht alternative Antriebsformen?
Aber ist ja explodiert mit im Feuerball.
Stimmt. Vielleicht haben die dieses Druckluft-pneumatische Raketenverfahren ist günstiger in Australien zu produzieren.
Du meinst, es sind australische Lithium-Vorräte, die da irgendwie aufgebaggert werden und deswegen ist das billiger oder so.
Jawohl. Okay. Na gut, also wenn wir eins gelernt haben in der Folge, gehe nicht mit Jonas aufs Herren-WC.
Nein, grundsätzlich nicht.
Das endet immer schlecht für dich. Also Jonas hat den perfekten Trick. Er geht einfach ins Klo, durch die Kantine durch, zack, rein ins Klo. Wer kennt es nicht aus der Mensa? Und dort lauert er dem nächstbesten Egghead auf. Der hat Mantel und Passscheibe, wird schon so ungefähr passen. Gordon Freeman wäre stolz auf dich. und verpasst ihm, nachdem er bittet ihn ja höflich, kann man nicht sagen, dass er ihn nicht zuerst gefragt hätte, ich bräuchte bitte ihren Mantel und ihren Ausweis. Das Gegenüber etwas verwirrt, reagiert nicht schnell genug und verneint auch noch dreist. Da hilft nur eins, der Outknocker wird eingesetzt und ja, Jonas kleidet sich mit Mantel, hat die Passscheibe, geht ums Eck, kommt auch ein paar Schritte weit, aber dann ist auch schon Ende und er bekommt so und fällt in Ohnmacht, weil
sie wie immer
sind zu Boden, Plan gescheitert. Hätte er mal wahrscheinlich lieber Sam noch mal befragen sollen.
Ja, vielleicht hätte er doch auf Jo hören sollen. Das ist klassisch, jedes Mal passiert ihm, also nicht jedes Mal, also wir haben, ich glaube, wir können an einer Hand abzählen, gut, wir haben so viele Folgen jetzt auch nicht gemacht, aber wir können, glaube ich, wirklich an einer Hand abzählen, die Folgen, in denen er nicht unfreiwillig outgenockoutet wird. Ich muss dazu noch sagen, zu diesem Gespräch, wo er da in dem Klo die Passscheibe von diesem netten Mitarbeiter abluchst. Das fand ich durchaus sehr schön meta und postmodern, wo er irgendwie wirklich darlegt, ja gut, das ist jetzt hier das alte Spiel, so funktioniert das halt und geben Sie es mir doch einfach, dann gibt es keine Probleme. Das fand ich eigentlich ganz nett, muss ich sagen. Das ist so, wir wissen, in welchem Genre wir sind, wir wissen, was jetzt passieren muss. Es ist uns eigentlich auch egal, wie das passiert. Und Jonas legt das so ein bisschen bloß, indem er da mit diesem Menschen so redet.
Ja. Nützt ihm alles nichts. Halb traf es ihn, halb sank er hin, sozusagen. Und jetzt Trommelwirbel, Moment. Jonas wacht auf dem Mond auf. Oder etwa nicht.
Natürlich.
Bleiben dran, wir ermitteln für Sie.
Das ist der Mond. Das muss der Mond sein. Was soll es denn sonst sein?
Oder es ist nur eine Simulation. Wie geht's weiter?
Ja, wir sind jetzt, glaube ich, gelandet in diese große Kuppel, in der The Mandalorian gedreht wird. Da gibt's doch diese neue nicht Greenscreen, sondern wirklich hinprojizierte Hintergründe, wo man dann Filme dreht. So stelle ich mir das vor. Das ist so ein Studio, in dem eine Mondlandschaft eigentlich gefaked wurde.
Oder wie bei James Bond Diamantenfieber. Da rauschen sie doch, glaube ich, auch durch so eine Mondlandschaft, so eine aufgebaute.
Oh, das bin ich jetzt nicht ganz firm drin. Ich musste nur denken an den Film Capricorn One von 1977, in dem eine Mars-Mission gefaked wird mit dem damals noch weniger problematischen O.J. Simpson und mit Elliot Gould und Sam Waterston, James Brolin, Telly Savalas und Karen Black. Die kennt man noch vielleicht aus Easy Rider. Also richtig guter Cast. Und ein Film, der eigentlich diese Verschwörungstheorien, wir sind gar nicht wirklich auf dem Mond gewesen, aufs Korn nimmt und dann aber in eine spannende, aber leicht absurde Geschichte überführt. Fand ich damals eigentlich ganz interessant. Also nicht 1977, sondern der kam mal irgendwann im Fernsehen, als ich den gesehen habe. Also, und Kosa muss auch diesen Film im Fernsehen gesehen haben und dann, oh, Challenger-Katastrophe, das bringen wir zusammen und da ist die Folge.
Jetzt wirst du im Schnitt denken, dass es ein Signal war, um da zu starten.
Na gut, vielleicht ignoriere ich mich dann einfach selbst.
Okay. Es ist zwar nur eine Simulation, aber offensichtlich gibt es trotzdem keinen Sauerstoff. Mm-mm. Jonas ist schon am Ersticken. Und dann taucht jemand auf und verpasst ihm genau die richtige Portion Sauerstoff, sodass er doch überleben kann. Und er stellt sich heraus, dass das Lobo ist. Jonas erkennt ihn. Lobo geht zu diesem Zeitpunkt aber davon aus, dass er nicht erkannt wurde. Ich habe wirklich lange überlegt, an dieser Stelle beim ersten Hören, was ist die Motivation? Also warum macht es an der Stelle Lobo? Wird aber zum Glück noch aufgelöst. Also Jonas und Sam dann wieder ein Team. Nicht vergessen, Jonas hat ja immer die Version Sam 2 dabei, nicht wahr? Hier am Start. Sehr praktisch, sehr bequem. Und die halten ein bisschen Zwiesprache. Heißt es Zwiesprache? Ja, wahrscheinlich schon. Und entdecken, dass Erstens entdecken sie, oh, das ist alles nur aufgebaut, alles nur fake. Hier wurde frisch gedreht, hier wurde hier die Verschwörungserzählung par excellence gestrickt, später in der Echtwelt, die Echtwelt. Nicht die post-post-ironische Welt, die Post, also die Echtwelt. Und sie entdecken einen Tunnel in diesem Aufbau, den benutzen sie auch, der ist für den Werkschutz der EURAB eigentlich gedacht. Und den schleichen sie so entlang. Und es ist auch gut so, dass sie schleichen, denn sie werden Zeuge einer Unterhaltung. Und zwar unterhalten sich Kalaschnik, den wir vorher erwähnt haben, und Lobo. Die stecken offensichtlich nämlich unter einer Decke. Und jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Da muss man jetzt...
So. Gut, dass du das auch so siehst, weil ich habe gerade im Moment, und dann kommen die Anti-Astronauten. Also jetzt wird es wirklich, jetzt brauchen wir Explikationen und Darlegungen.
Also ich glaube,
vielleicht schaffen wir es zusammen.
Ja, also man kann es so aufspannen. Es gibt innerhalb der EURAB, also der Raumfahrtbehörde, gibt es eine Gruppe, eine verschwörerische Gruppe, die nennen sich die Anti-Astronauten.
Und zum Toller Glück Bandname sie, nebenbei.
Cooler Bandname. Und diese Gruppe wiederum, die befindet sich innerhalb des Werkschutzes der EURAB. Also eine geheime Gruppe innerhalb des Werkschutzes, die sozusagen die Ziele der Raumfahrt im Grunde sabotieren möchte. Und diese Gruppe wiederum, die bekam früh Wind von dem geplanten Versicherungsbetrug und wollte, jetzt haben sie sich gedacht, oh, das ist ja perfekt. Das können wir für unsere eigenen anti-astronautischen, unsere Anti-Raumfahrtziele ausnutzen. Und
also nicht zu verwechseln mit den antiken Astronauten bei Erich von Däniken. Das hier sind die Anti-Astronauten.
Das stimmt, ja. Aber um diese Beweise dann ist das Unglück geschehen. Okay, check, also schon mal ein Ziel erreicht. Aber was machen wir jetzt? Wie schlachten wir es am besten aus? Und hier ist offensichtlich der Plan gewesen, der Anti-Astronauten-Crew. Mensch, lasst uns doch Jonas einfach ohne sein Wissen als Leaker, der moderne Begriff, als Leaker benutzen, um diese Beweise aus EURAB rauszuschaffen und dann ja zu veröffentlichen letzten Endes oder zumindest publik zu machen oder irgendwo anders hinzuschaffen, wo dann damit umgegangen wird. Nämlich eben zu der Versicherung, die dann nicht zahlen muss. Das war also der große Plan der Anti-Astronauten, die im Rahmen des Werkschutzes agieren. So weit, so gut.
So weit, so gut. So kompliziert, so doch jetzt übersichtlich dargestellt von Ihnen, Herr Enderst. Muss ich ein Lob aussprechen.
Muss ich ein Lobo aussprechen?
Ein Lobo für Marmoto.
Wieso hat das Ding nicht geheißen Lobotomie? Die ganze Zeit denke ich schon daran. Ein Lobotomie kommt später. Durch unfreiwilligen Abgang. Aber jetzt sind wir noch nicht so weiter. Jetzt kommt nämlich, okay, das war jetzt noch alles verständlich, aber jetzt kommt ja wieder noch eine Ebene drauf. Und zwar, der Alarm klingelt. Was ist passiert? Diese Anti-Astronauten-Crew innerhalb des Werkschutzes ist offenbar aufgeflogen. EURAB nicht so dämlich wie gedacht, beziehungsweise der Werkschutz, der echte Werkschutz, wenn man so möchte, der hat Wind davon bekommen, dass da irgendwo eine Crew schon Sabotage betreibt, hat schon was Großes vorbereitet, kennt offensichtlich den Namen und hat hinterrücks schon einen zweiten Werkschutz aufgebaut, der genau in dieser Sekunde jetzt losschlagen kann. Und auch über Lautsprecher heißt es, Achtung, Achtung, vertrauen Sie diesen ollen Werkschutzleuten in der anderen Farbuniform nicht, vertrauen Sie nur dem neuen Werkschutz. Außerdem, wenn Sie einen Mann namens Jonas, wir wiederholen, einen Mann namens Jonas sehen, dann auch den bitte festsetzen. Zack.
Ich habe mich bei dieser ganzen Sache gefragt, haben die wirklich noch einen komplett ganz anderen Werkschutz da? Haben die den irgendwie so von der Verleihfirma irgendwie aufgetrieben? Oder haben die aus diesem Werkschutz die Leute herausgezogen, denen sie vertrauen können und denen dann eine grüne Uniform verpasst? Oder beides?
Ja, ich weiß.
War nicht so ganz klar, macht wahrscheinlich auch keinen großen Unterschied, aber ich habe mich so ein bisschen gewundert.
Also so ein komplettes Reserveteam. Der beste sechste Mann ist hier der beste sechste Werkschutzmann. Nur, dass es halt nicht einer ist, sondern 300.000. Okay, jetzt die Frage, wie entkommt man? Und wir haben ja schon bei Scream von 1996 gelernt, warum rennen immer alle Opfer von Serienkillern nach oben in ihrem Haus, wo es keinen Ausweg gibt? Tja. Jonas beschließt, genau dasselbe zu tun. Und weil er nicht genau weiß und sich im Haus nicht so gut auskennt, sagt er, Lobo, alter Knabe, sozusagen. Du kennst dich hier aus und jetzt werd mal nicht frech, sondern bring mich zum Dach und zwar ganz schnell, sonst knallt's hier nämlich. Und dann beginnt der Aufstieg vor diesem Riesenhaus und die sind, was haben sie, sagen sie, ich glaube, es sind 60 Minuten sind sie da am Aufsteigen.
Es ist ganz schön lang. Also ist das wirklich, 500 Meter ist schon ganz schön, aber ist jetzt nicht so komplett absurd. Also es ist schon ganz schöner, es ist so ein bisschen wie Skyscraper, dieser Film.
Ja. Ja, sie sagen, also das Dach ist jetzt, also dieses Dach, das ist in 500 Meter Höhe, das sagen sie. Und als sie dann draußen schließlich ankommen, da sind sie erstmal großes Fragezeichen, ja, wie geht's jetzt weiter? Auftritt Adamson, die wir ja als Leiterin der, wie heißen sie, Kosmos heißt die Versicherung, oder?
Vereinigte Kosmos
kennen, hier ganz als flottes Flinten-Vibe und fiese Action-Heroin, also im Helikopter, kreist sie da über einem Dach und sagt zu Jonas, alles kein Problem, du hast die Beweise doch dabei, hoffentlich. Hier ist die Strickleiter. Ah, du kannst sie schlecht greifen, dann gib mir die Beweise doch schon mal in meine Hand und dann kletterst du einfach hinauf. Hoppala, ich hab die Beweise. Fick dich, goodbye.
Ah, Jonas, er fällt ja immer drauf rein.
Ja. Ah. Schlimm, schlimm, schlimm.
Schlimm, schlimm. Ja, das war eigentlich klar. Also das war in dem Moment abzusehen, wo er da hochgeklettert ist und sie gesagt hat, oh, das ist aber schwierig. Aber es ist eigentlich zur Ehrenrettung der Vereinigten Kosmos, so einen Privatdetektiv muss sie ja eigentlich fast einfach vorne liegen lassen, hinten liegen lassen, links liegen lassen.
Links.
Warum links? Warum links? Das verstehe ich überhaupt nicht. Schreibt uns das in die Kommentare. Warum heißt es links liegen lassen? Weil das ist einfach so ein kleines Licht. Damit kann sich doch so eine große Versicherung einfach nicht abgeben.
Das stimmt. Also die Lage scheint aussichtslos, .ru, aber jetzt sieht man Hashtag Ehrenfrau. Ja. Jo rettet den Tag. Sie taucht wie aus dem Nichts auf dem Dach.
Und sie hat in grüner Uniform.
Stimmt. Und sie hat etwas sehr Sinnvolles dabei. Nämlich was?
Zwei Fallschirme. Oder Gleitschirme. Also ich glaube Fallschirme.
Ja.
Sie sagt ja Fallschirme.
Genau, Betonung auf zwei.
Also ich nehm aber an, das sind wirklich eher so Gleitschirme, oder? Weil ansonsten Fallschirm von einem Wolkenkratzer, das endet, glaube ich, nicht gut. Wenn du einfach nur so runterfallen kannst. Muss ich ein bisschen steuern können. Weiß ich nicht.
Ich habe mal gelernt, so dass diese Technik des militärischen Fallschirmsprungs HALO genannt wird, für High Altitude Low Opening. Aber wahrscheinlich Low Opening sind nicht 10 Meter.
Nee, wahrscheinlich eher 500 Meter. Also ich meine, es ist, glaube ich, möglich, aber man muss es irgendwie schon können. Jo sagt, sie kann das, weil sie kann ja auch Drachen fliegen. Jonas wird es wohl auch hinkriegen, der war ja im Antarktischen Krieg. Aber sie haben ja jetzt ein Problem. Sie haben ja noch in ihrem Bunde einen Dritten.
Ja, aber das ist ja sowieso ein Schwein. Der würde jeden verkaufen. Außerdem, man darf ja nicht vergessen, Jonas, sozusagen zusätzlich zu seiner Antipathie, die er eh schon hegt, kommt ja der kleine, aber unbedeutende Fakt, dass die Anti-Astronauten jederzeit diesen Staat hätten moralisch sozusagen verhindern müssen. Denn da stehen ja immerhin die Leben von diversen RaumfahrerInnen auf dem Spiel und die haben sie bewusst geopfert. Und er sagt es, er spricht es ja auch aus und sagt, ja, eine menschliche Tragödie, was Besseres hätte uns ja gar nicht passieren können. Also mehr Tragödie geht ja eigentlich gar nicht. So ein bisschen Müll, da sind die Leute vielleicht gar nicht interessiert, aber jetzt sterben da Leute, ja. Pech gehabt. So ist das Leben, ist eine gute Sache. For the cause. Und ich glaube, das ist dann der Punkt gewesen, bei dem spätestens Jonas sagt, tja, for the cause springen wir jetzt nämlich und lassen dich zurück. Und es dauert dann keine 2 Sekunden mehr, dann kommt schon der Werkschutz und die brauchen natürlich alles, nur keine Zeugen und schon knallen die Laserstrahlen und Lobo bleibt wie Schweizer Käse durchlöchert.
Ja, das ist Jonas wieder ganz klassischer Jonas. Am Ende ist der Böse tot und Jonas ist irgendwie dafür verantwortlich, aber hat es nicht selbst gemacht. So wie der moralische Grauraum zwischen allen, da fühlt er sich, glaube ich, am wohlsten.
Er ist und bleibt der Chandler. A child of Chandler.
He is. He is.
Wir machen nicht nur mit dem Fallschirm / Gleitschirm einen Sprung, sondern auch einen Sprung in der Erzählung, und zwar in die Casablanca oder ins Casablanca Bar oder ins Casablanca. Und dort sitzen jetzt Jojo, also Jo, J und J und natürlich Sam 2 auch am Stissel und ich habe mir das mit so einem schlechten Haustelefon vorgestellt, das so gereicht wird. Mit so einer langen Leitung. Weißt du, wie ich meine?
Telefon für dich.
Genau, Telefon an hier, nehmen Sie mal ran. Am Telefon, also Jonas hat einen Plan und er ruft sie an, gell? Ja, er ruft die Adamson an. Ich glaube schon.
Ich glaube, ja, da bin ich jetzt, I'm blanking, aber ich glaube ja.
Ich glaube, ja. Und was jetzt die beiden abschließen, ist auch eigentlich eine typische Noir-Sache eigentlich. Und zwar, jeder hat so ein bisschen was auf dem Kerbholz, der eine mehr, der andere weniger. Aber man einigt sich. Ein unmoralischer Deal, der beide Seiten gleichermaßen belastet, aber auch entlastet. Und er sagt, sagt zu ihr, die wichtigen Beweise, die habe ich schon noch bei mir. Es tut mir leid, also... Und dann sagt sie, okay, das mag sein, aber wenn sie damit rausgehen, Kollege, dann machen wir sie kalt. Also beide machen sich damit so ein bisschen Art...
Ja, und Jonas sagt, wenn mir was zustößt, dann gehen die raus. Die sind vertrauensvoll irgendwie platziert. Und sie sagt, und wenn sie rausgeben, dann bringen wir sie um. Also ein bisschen so wie so in den Gangsterfilmen, wenn alle mit den Pistolen aufeinander zielen. Ja,
es ist das... Akten Standoff, sagt man nochmal. Mexican Standoff, und hier ist es das Bürokraten Standoff Beweis.
Das ist so wie diese Spider-Man-Meme, wo sie alle aufeinander zeigen. Ja, genau.
Ja, also hat man jetzt einen neuen Feind, einen neuen Freund und Feind und Gesicht gemacht dadurch. Jonas sammelt sie also ein, wie die Amerikaner die Spielkarten ausgeteilt haben im Golfkrieg sozusagen. Wir haben es mit einem unmoralischen Waffenstillstand zu tun. Und im Grunde endet so diese Folge. Wahrscheinlich, stößt man noch an irgendwie, oder? Auf irgendwas.
Dann ist es auch wieder gut, ja.
Und dann sind wir im Grunde bei unserer Bewertung der Episode gelandet.
Wahnsinn, das ging heute aber zügig.
Zügig.
Eine flotte Folge, muss man auch sagen.
Ja, und das möchte ich unterstreichen, ich sage, alte Kriegsgeschichten, Verschwörungen in der Industrie, Raumfahrt-Stories sind sowieso meins und Team Powerplay am Ende. Diese Folge gefiel mir richtig gut, diese temporeiche, inszenierte Folge mit Dreiviertel Gerechtigkeit, Sexappeal am Ende enthält für mich die Vollladung 5 von 5 Flaschen Bürowhisky.
Da muss ich ehrlich sagen, da hat mich deine Bewertung dann doch noch beeinflusst. Ich war eigentlich bereit, 4 von 5 Flaschen zu geben, weil mir so ein paar Kleinigkeiten wieder, ne, also Jonas schon wieder zweimal eigentlich sich zum oder sogar dreimal irgendwie in der Folge sich zum Horst machen lassen. Auf der anderen Seite, das ist das Genre und das darf das Genre auch und es ist einfach wunderbar durcherzählt, es ist schnell durcherzählt, da hängt nichts und es sind eigentlich relativ wenige problematische Dinge in der Folge auch drin. Ich glaube, da kann man wirklich auch mal 5 Flaschen geben, weil 5 Flaschen heißt ja nicht, man könnte nichts mehr in der Folge verbessern, sondern 5 Flaschen heißt für mich, ich habe richtig viel Spaß gehabt mit der Folge und ich würde sie mir genauso wie sie ist immer wieder anhören.
Genauso wieder einschenken. Tja, also wenn auch ihr ein höheres Level an Weisheit erreichen wollt, Wald, wer Wald. Den Wald vor Bäumen sieht,
wenn auch ihr, wenn auch ihr mit uns in den Wald gehen wollt und nach Bäumen suchen und ein paar Pilze pflücken, dann
willst du den Nervenkitzel, geh in den Keller mit Herrn Fritzl. Also, wenn auch ihr ein höheres Level an Weisheit erreichen wollt, ohne die Raumfahrt zu sabotieren, dann seid ihr bei uns genau richtig. So.
Abonniert uns bei YouTube und beim Podcatcher eurer Wahl. Bewertet uns auf Spotify, Apple und Co. Natürlich mit Bestnoten. Da freuen wir uns immens darüber. Und das hilft, denke ich, auch anderen Detektivfans, diesen Podcast und einander zu finden. Das ist doch schön.
Ja, so wie wir uns einander gefunden haben. Nicht schlecht.
Ich sage noch 2 Worte zu unserer Website. Ja, uns wurde nämlich dummerweise von unserem Host der Homepage-Baukasten abgedreht und wir haben jetzt drüber nachgedacht, was machen wir? Holen wir uns so eine von den in allen Podcasts angepriesenen fancy amerikanischen Homepage-Baukästen? Nein, wir haben jetzt einfach gesagt, wir leiten die letztendetektive.de um zu unserer Heimseite bei Spotify, denn da sind nicht nur die Folgen direkt zum Draufklicken und Anhören versammelt, da könnt ihr uns auch Nachrichten hinterlassen und es sind die klickbaren Links für alle möglichen Podcatcher und Podcast-Verzeichnisse direkt auf dieser Seite. Also eigentlich ist das der Ort, wo ihr uns abhören könnt.
Schreibt uns ansonsten gerne Feedback an sam@dieletztendetektive.de oder schaut vorbei bei Instagram @dieletztendetektive. Und jetzt noch eins, davon weiß natürlich Thorsten nichts, Überraschung. Thorsten, erzähl doch mal, du hast vor kurzem ein weiteres Audioprojekt gestartet.
Oh ja, ich weiß ja nicht, ob sich die Hörerschaft der audiophilen Jonas Science Fiction Menschen überschneidet, aber ich habe zusammen mit der extrem begabten und lustigen Kollegin Frau Sabrina Mittermeier, also ganz klar auch jemand aus Bayern, da bleiben wir uns treu, einen Podcast in englischer Sprache gestartet, der nennt sich In Front of Ira, das ist ein Zitat aus der romantischen Komödie Harry und Sally aus dem Jahr 1989 und wir schauen uns da ja romantische Komödien an, denn die sind ein ganz besonderes Genre und da haben wir als auch 2 Historiker, HistorikerInnen einiges zu sagen und wir haben sehr viel Spaß dabei. Schaut euch das also auch an, heißt In Front of Ira, gibt's bei Spotify, gibt's bei Apple, gibt's bei allem, was da so rumspringt und auch bei YouTube.
Genau, und weil nicht nur romantische Komödien manchmal dann doch im Bett landen, müssen wir für eines immer sorgen, Doppelpunkt.
Sammy, klapp das Bett mit der Space Shuttle Bettwäsche.
Raus. Dem H&M NASA-Pulli.
Ja, top. Das war Supernova.
Eine Folge der Podcast-Reihe Die letzten Detektive von Rudolf Inderst und Thorsten Katke. Zur Hörspielreihe Der letzte Detektiv von Michael Koser. Redaktion Rudolf Inderst und Thorsten Katke. Musik von Schwarzensee.
Eine Produktion aus dem Jahre 2023.